Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Lars, Bastian, heute scheint die Sonne in München, ein wunderschöner Tag und die Sonne lacht auch in meinem Herzen, in meinem Gemüt, denn ich habe heute Dividende bekommen von ASML, yippee-yay. Ein vierstelliger Betrag, wenn man denn die beiden Nachkommastellen mitzählt. Also ein Freudentag ist heute. Sebastian, du hast auch Dividende bekommen.
Ich habe auch Dividende bekommen. Ich habe vorhin die Benachrichtigung bekommen in der App, dass ASML mir die Dividende gutgeschrieben hat. Ja, also auch für mich ein super Tag.
Na schön, schön. Und Lars, ja, du auch?
ASML, ich habe keine ASML-Dividende bekommen. Mir waren Kursgewinne wichtiger und die habe ich dann mitgenommen. Ich habe aber neulich mal zusammengerechnet. Es gibt auch immer diese ganzen Experten, die ihre passiven Einkünfte. Und da habe ich mal gesehen, wenn ich jetzt nur meine passiven Einkünfte aus Dividenden nehmen würde, dann würde das für meinen ausschweifenden Lebensstil überhaupt nicht reichen. Also ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Das reicht noch nicht.
Du Lars, du weißt ja,
das erfolgreichste. Ich bin kein Frugalist, ich möchte das mal festhalten hier.
Aber das erfolgreichste Video auf meinem Kanal, Lars, das steht auf dem Thumbnail drauf: 100.000 Euro Dividende pro Jahr. Also, wenn du auch mal so ein Video mit mir machen willst zusammen, gerne auf meinem Kanal, dann bist du herzlich eingeladen.
100.000 Dividende wären von pro Jahr. 4, also okay, 4%, das bedeutet, ich bräuchte 4 Millionen, richtig?
Mhm.
Wieso ungefähr? Ja,
zweieinhalb.
Zweieinhalb? Scheiße. Können wir das rausschneiden?
Nein.
Ungefähr?
Jeder soll sehen.
Ich habe noch Ja gesagt.
Timo hat Ja gesagt. Nee, aber ich kam wegen der, ihr kennt die 4%-Regel der Frugalisten, ja, weißt du? Mit 4% Rendite darfst du rechnen, dann wird dein Kapital nicht aufgebraucht. Ist übrigens nicht richtig. Also wenn man alle Zeiten durchschaut, dann müsste man es mit 2% machen. Aber aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Also lieber weitermachen.
Ja, okay, alles klar. Dann holen wir euch mal ab, was es heute an feinen Themen gibt. Wir reden über Politik und Geldanlage. Da habe ich zwei harte Wahrheiten mitgebracht, die ich Lars und Sebastian zur Diskussion stellen möchte. Wir stellen die berechtigte Frage, hat Trump Solana zerstört? Sebastian bringt die Aktie von Freeport McMoRan mit der Fragestellung, by the dip. Lars klärt uns auf, welche Aktien von Hedgefonds gerade gekauft werden. Wir haben eine Hörerfrage von Markus dabei. Buffett verkauft 50% seiner Anteile von Nu Holding, beeinflusst dass die Position in meinem Depot, also ja, tatsächlich von mir, Timo, also ich habe sie im Depot und Markus fragt mich, ob ich da mit dem Verkauf von Buffett irgendwie, ja, ob das für mich eine Relevanz hat. Intel haben wir mit im Gepäck. Was geht da eigentlich gerade ab bei dem Halbleiterkonzern? Und Sebastian verkauft seinen verrückten ETF. Ja, welcher der 10 Verrückten da rausgeflogen sind, das wird uns nachher verraten. Übrigens, wenn ihr auch eine Hörerfrage stellen möchtet, dann wie immer geht das in unserer By The Dip App. Die ist vollkommen gratis. Einfach downloaden. Dort gibt es eine Section. Dort könnt ihr Hörerfragen einreichen. Sebastian fischt die besten raus. Und in dieser App, die lohnt sich auch darüber hinaus natürlich, dass wir euch die Möglichkeit geben, dort Fragen einzustellen. Denn Sebastian hat zum Beispiel am letzten Sonntag ein Paper eingestellt, wo er alle WKNs seines ETF-Portfolios veröffentlicht hat. Also allein deswegen lohnt es sich schon. Seit letztem Wochenende sind mehr als 1.000 neue Nutzer mit dazugekommen. Wahnsinn. Also ich glaube, wir sind jetzt seit 4,5 Monaten am Markt und haben schon eine sehr, sehr, sehr solide Anzahl, fünfstellige Anzahl. Ja, jetzt komme ich auch schon wieder hier durcheinander mit den Zahlen. Fünfstellige Anzahl an Nutzern da drin. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank für euer Vertrauen und wir hoffen, dass wir euch da immer guten Content liefern. Und jetzt rein ins erste Thema, Politik und Geldanlage. Bevor ich mit meiner These anfange, Männer, glaubt ihr, dass Politik und Geldanlage einen starken Zusammenhang haben? Und falls ja, warum? Falls nein, wieso nicht? Nur ganz, ganz kurz, bevor ihr
kurzfristig ja. Und je länger die Zeitachse wird, desto weniger wird der Zusammenhang.
Ich würde sagen, grundsätzlich mal nein. je kleinteiliger du einen Markt dir anschaust, desto wichtiger natürlich. Für jemanden, der ein international und global diversifiziertes Aktienportfolio hat, spielt es praktisch gar keine Rolle mehr. Für jemanden, der nur in holländische Aktien investiert, der sollte wissen, was in der holländischen Politik passiert.
Ja, das ist super. Also das bedeutet, wir haben wirklich jetzt mal hier drei Mikros, drei Meinungen. Also ich hole mal ein bisschen bei mir aus. Also ich habe zwei Wahrheiten mit im Gepäck, die meines Erachtens nach richtig sind und wichtig sind vor allem. Also meine erste These ist, politische Börsen werden längere Beine haben als früher. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Wir müssen mal zurückspulen zum Anfang der 90er Jahre. Da ist die Sowjetunion zusammengebrochen, Deutschland wurde wieder vereinigt und da gab es ein Buch von Francis Fukuyama, einem sehr renommierten US-Politologen, mit dem schönen Titel Das Ende der Geschichte. Und er hat da nicht postuliert, dass die Geschichte jetzt gar nicht mehr voranschreitet oder nichts mehr passiert in der Welt, sondern er hat postuliert, dass die beiden Systeme, liberale Demokratie plus Freihandel, sich als die beiden, oder beziehungsweise Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, Globalisierung, sich als siegreich erwiesen haben. Also das sind jetzt sozusagen die beiden Gewinnersysteme und ja, danach kommt eigentlich nichts mehr. Da, ganz rough zusammengefasst. So, jetzt 35 Jahre später kann man sagen, ja, der gute Mann lag leider falsch. Also einerseits hat der Freihandel heutzutage einen relativ schweren Stand und bei der liberalen Demokratie würde ich auch zumindest mal ein Fragezeichen dran machen, weil es gibt ja aktuell offenbar relativ viele autoritäre Tendenzen, sagen wir es so, ja? Ganz, und ich meine das wertfrei. So, ich bin der Auffassung, dass wir gerade im Aufbruch zu einer neuen Weltordnung stehen. Das habe ich übrigens bei uns in der App auch schon mal so leicht angeteasert, deswegen möchte ich es hier einfach nochmal ein bisschen breiter darlegen. Also, die BRICS Plus Initiative zeigt, der globale Süden, also das, was gemeinhin als Emerging Market Schwellenländer klassifiziert wird, die erfahren einen Bedeutungszuwachs in der Welt. Die Industrienationen sind tendenziell dabei, sozusagen ihre Ausgangsbasis, ihren Wohlstand zu erhalten und sich gegen diese neuen Wettbewerber sozusagen behaupten zu müssen. Und insbesondere sieht man das an dem Zweikampf der USA versus China. Das bedeutet, diese Sonderkonjunktur der 35 Jahre, wo die USA sozusagen unangefochten die Welt in politischer, geopolitischer, auch ökonomischer Hinsicht sozusagen dominiert haben, die ist komplett vorbei. Und das bedeutet, wir sind im Übergang jetzt einer neuen Weltordnung. Und ich gebrauche diesen Begriff explizit nicht in einem verschwörungstheoretischen Kontext. Und das bedeutet, dass wir ziemlich viel Volatilität, Unsicherheit und Komplexität haben werden in der Welt. Und das wird sich auch in unseren Portfolios widerspiegeln. Das ist meine These Nummer eins. Deswegen auch politische Börsen längere Beine. These Nummer zwei, und die scheint jetzt erstmal ein bisschen paradox zu sein. Wer hier in Deutschland regiert, wer da am Ruder ist, das könnte auch ein Bund Sarah Wagenknecht, die Linke und irgendeine andere Partei sein, hat keinerlei Einfluss auf die Performance deines Depots. Null. Also wenn du zumindest breit diversifiziert bist, also wer hier in Deutschland regiert, hat keinerlei Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von Apple, von Nvidia, von der Rendite deines MSCI World und so weiter. Es hat noch nicht mal Einfluss auf den DAX, weil wenn wir jetzt sagen, die Ampel war besonders schlecht, hat einen schlechten Job gemacht und hat das Land runtergewirtschaftet, dann stellt sich halt die Frage, warum ist denn der DAX denn jetzt gerade so stark, wie er ist und während der Laufzeit der Ampelregierung also auch nach oben hingeschossen. Bedeutet, lass dich nicht von irgendwelchen Finfluencern, die sich unter dem Label Geldanlage sozusagen nach außen hin präsentieren, aber dann eigentlich Politik-Content machen, verhohne-peopeln, weil du dadurch, dass du die ganze Zeit nur mit negativen Nachrichten getriggert wirst, im politischen Bereich sozusagen, ja, also alles ist ein Eklat, alles ist bizarr, alles ist ein Skandal, jede kleine Pupsäußerung von irgendeinem Grünen in irgendeiner Talkshow wird zu einem Event nach oben gejazzt, dass man meinen könnte, ja, die Welt geht unter. Und wer sich zu viel von diesem Müll gibt, der wird eine schlechtere Performance haben, weil er schlechtere Anlageentscheidungen in seinem Depot trifft. Man kann natürlich, politische Meinungs- und Willensbildung ist mega wichtig und auch richtig, sich dauernd informiert zu halten. Und ich finde, man kann sehr viel kritisch sehen, was in diesem Land in den letzten Jahren passiert ist und auch aktuell passiert. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass das kurzfristig keinerlei Einfluss hat auf die Rendite deines Portfolios, wenn du vernünftig aufgestellt bist. Also, das sind meine beiden Aspekte und die gebe ich jetzt zur Diskussion. Sorry fürs lange Reden. Aber ich glaube, das musste jetzt, also ich glaube, da musste man jetzt kontextualisieren.
Lars, willst du?
Ja, also ich kann es relativ kurz machen, weil man natürlich über einige Details ganz lange sprechen könnte. Entschuldigung. Aber am Ende des Tages werden einige Faktoren von der Politik mitbestimmt, die am Ende, die auch dann Aktienkurse mitbestimmen. Es kommt aber A, auf das Alter einer Volkswirtschaft an. Das heißt also, je älter eine Volkswirtschaft, desto schwieriger ist, zumindest im Zeitalter vor KI, werden wir sehen, was da kommt, dauerhafte hohe Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Wenn man das möchte, siehe USA, dann geht das mit einer Erhöhung der Schulden. Und was man ebenfalls noch feststellen kann, ist, dass je tech-affiner eine ganze Gesellschaft, also nicht nur eine Börse, desto besser ist sie gelaufen, zumindest mal seit der Jahrtausendwende. Und das sind so grundsätzliche Gesetzmäßigkeiten, die man nicht außer Kraft setzen kann. Er hat ein bisschen an Popularität verloren, das verstehe ich schon, aber die Idee von langfristigen und kurzfristigen Schuldenzyklen, die Ray Dalio so populär gemacht hat, die ist unwiderlegbar bisher. Und natürlich bestimmt Politik, tagesaktuelle Politik, dann eine einzelne Branche, erneuerbare Energien, insbesondere die Branchen, bei denen die Politik ein hohes Mitspracherecht hat. Aber ich gebe dir insofern recht, als dass ein Geldanleger sein Depot so aufstellen kann, dass er beinahe autark von dieser Politik, die dann täglich bestimmt, ob jetzt die Banane krumm sein darf oder nicht, dass er davon beinahe autark in seinem Depot dann profitiert von dem, was ihm die Unternehmen bieten. Ja, also die immer dann, du hast gesagt, und deswegen kann ich deine Wenn-Dann-Bedingungen nur unterstreichen, wenn wir mehr autoritäre Systeme sähen oder Gesellschaftsformen. Und du hast ja gesagt, wertfrei, aber das wäre für mich natürlich keine gute Entwicklung. In einer Autokratie kann die Politik sehr wohl beeinflussen, was an den Märkten passiert. Also unter dem Aspekt wäre dann, müsste der politische Einfluss steigen. Ob das so kommt oder ob wir vielleicht jetzt so langsam auch in Richtung Peak einer solchen Bewegung steuern und dann mehr Demokratie kann ja auch bedeuten, mehr Mitbestimmung wieder besteht. Das weiß ich nicht, das war ja auch nicht die Frage. Aber sich von der tagesaktuellen Politik beeinflussen zu lassen bei der Geldanlage war wenig zielführend und wird es meines Erachtens auch zukünftig nicht sein. Ich entscheide ja, wo ich investiert bin.
Werbung. Wusstest du, dass Family Offices, also Unternehmen, die ausschließlich das Vermögen wohlhabender Personen verwalten und vermehren, im Jahr 2024 rund 5,9 Billionen US-Dollar betreut haben? Das sind 1,25 Billionen US-Dollar mehr, als Deutschland im selben Jahr als BIP erwirtschaftet hat. Da stellt sich die Frage, was genau machen Family Offices eigentlich anders als ich? Und noch wichtiger, was kann ich von ihnen für mein eigenes Portfolio lernen? Auf meinem YouTube-Kanal war der Experte Robin Binder bereits zu Gast. Robin hat ein Family Office geleitet und das neunstellige Vermögen einer Unternehmerfamilie verwaltet. Falls du mein Interview mit Robin verpasst hast, schau dir das verlinkte Video unbedingt an. Jetzt hat Robin sein Wissen in einem E-Book zusammengefasst. Auf über 30 Seiten bekommst du 5 essentielle Tipps, die du direkt auf dein Portfolio anwenden kannst. Zusätzlich gibt es 3 Beispielportfolios mit konkreten Allokationen. Wusstest du zum Beispiel, dass Family Offices nur 58% ihres Vermögens in traditionelle Anlagen wie Aktien, ETFs oder Anleihen stecken? Wie die anderen 42% des Vermögens aufgeteilt werden, das erfährst du im E-Book. Für die By the Dip Community ist das E-Book komplett gratis. Einfach runterladen und wertvolles Wissen einsammeln. Den Link zum E-Book findest du in den Shownotes.
Ich würde es mal einfach beantworten, dass man Man muss sein eigenes Weltbild trennen von seiner Geldanlage. Das halte ich für ganz wichtig, weil viele, mit denen ich spreche, die haben eine ganz klare Meinung zu Dingen, die weltweit passieren. Und das, was du gesagt hast, Timo, dass wir eine, ich nenne es jetzt mal, Fragmentierung der Welt sehen, also eine Aufteilung in Blöcke. Wir haben den amerikanischen Block, wir haben den chinesischen Block, wir haben auch Afrika emanzipiert sich mittlerweile, Indien sowieso, auch wenn wir schauen, Saudi-Arabien, da mittlerweile die, wo die Friedensgespräche geführt werden, nicht mehr wie früher irgendwo in Genf in der Schweiz, sondern also da sehen wir Emanzipation verschiedener Länder, verschiedener Blöcke, aber auch von Blöcken, die wieder von anderen Ländern zusammengesetzt werden. Also man kann nicht sagen, wir haben jetzt noch so USA und Osten, sondern mehrere Blöcke. Und das nehmen natürlich viele Leute mehr wahr. Das bringt Unsicherheit rein. Das bringt auch in Zukunft vielleicht bei der Geldanlage mit rein, dass es Unternehmen geben wird, die sich aufspalten und vielleicht dann eine Tochter haben, die rein China-Geschäft macht und eine Tochter, die nur USA-Geschäft macht, weil man verschiedene Regulierungen hat. Und das mal kleiner gesprochen, runter auf Deutschland gebrochen, das ist eigentlich das Gleiche, dass man hier wahrnimmt, irgendwie alles ist Kacke. Aber auf der anderen Seite, Unternehmen erwirtschaften ihr Geld dann im Ausland. Also muss man wirklich sagen, ich habe zwar ein Weltbild und nehme so in meiner näheren Umgebung wahr, dass es vielleicht nicht so gut läuft, aber das muss ich dann trennen von meinem Aktienportfolio, wo ich dann halt auf Unternehmen setze, die eigentlich genau meinem Weltbild entgegenwirken, weil ich mich so global aufstelle durch eine Streuung, dass die Unternehmen auch durch ihren eigenen Pragmatismus, und man investiert ja hier auch in Menschen, in Manager, in Teams, die sich dann entsprechend an Situationen anpassen. Das halte ich das Wichtigste. Also, dass man sagt, okay, ich sehe vielleicht Dinge manchmal negativ oder zu positiv, aber das, was ich im Portfolio mache, das stelle ich so breit auf, dass es möglichst, wenn sich weltweit was verändert, halt nicht das ganze Portfolio einbricht, sondern dass ich irgendwie mehrere Eisen im Feuer habe und dann dabei bin. Und das, was du beschrieben hast, Timo, da halte ich in Zukunft die globale Diversifizierung für noch viel wichtiger als in der Vergangenheit. Wir hatten das schon mal. Diversifizierung wurde nicht bezahlt in den letzten Jahren. USA Tech war das Beste. Aber wenn wir jetzt in eine Welt mit einem höheren geopolitischen Risiko reinkommen und BlackRock berechnet da immer den Geopolitical Risk Index, der mittlerweile stetig ansteigt, haben wir mehr globale Volatilität. Und das bedeutet eben, dass ich mich breiter aufstellen muss als früher, weil ich eben nicht weiß, welche Werte, welche Branchen dann vielleicht doch mal unter die Räder kommen, sondern es ist besser, wenn ich breit aufgestellt bin. Das wäre so meine Meinung dazu.
Und darf ich noch einen Gedanken mit zusätzlich ergänzen, weil ich sehe schon ganz viele wütende Kommentare auf YouTube. Also ich habe ausdrücklich von der Performance des Depots gesprochen, von der Performance. Nicht von den Rahmenbedingungen, in denen du dein Geld anlegen kannst. Weil natürlich bestimmt die Politik darüber, ob wir eine Spekulationsfrist haben, ob wir ungenutzte Freibeträge, Sparerpauschbeträge in die Zukunft fortschreiben können, ob es steuerfreie Auszahlungen von Dividenden gibt oder werden sie sehr hoch besteuert und so weiter und so weiter. Also das ist klar, ja. Also die Rahmenbedingungen, in denen du Vermögensbildung oder Vermögenserhalt betreibst, da hat der Staat natürlich Einfluss, aber eben nicht in erster Linie auf die Performance von deinem Depot. Aber wir haben ja im Vorfeld auch so ein bisschen mal über das Thema gesprochen. Was würdet ihr denn jetzt sagen? Ja, Moment, aber SDAX, MDAX, Lars hat vorhin von Solar gesprochen. Das sind ja Branchen, die also, oder quasi Indizes und Branchen, die sehr, sehr stark vielleicht von inländischer Politik abhängen. Habt ihr da vielleicht noch weitere Beispiele? Ist das überhaupt so? Trifft das auf SDAX, MDAX zu?
Definitiv. Also du kannst gleich, Lars, aber ich finde, je kleinteiliger du wirst in einer Wirtschaft, desto größer oder desto höher wird die Korrelation zur Tagespolitik. Dass Unternehmen sich dem halt auch anpassen können, finde ich, das vergessen viele. Wenn du jetzt eine Branche natürlich kaputt machst oder auch wenn du zu hohe Energiepreise hast oder so, das hat erstmal temporäre Faktoren, die negativ sich natürlich auswirken. Und ja, das wird einigen Unternehmen dann wahrscheinlich auch teilweise das Leben kosten. Die müssen dann Insolvenz anmelden. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Unternehmen, wenn sie gut sind, sich natürlich bei schwierigen Bedingungen auch anpassen. Natürlich kann man es Unternehmen auch erleichtern, wenn man eine ganze Branche fördert. Aber je kleinteiliger ich werde bei den Unternehmen, in die ich investiere, desto mehr muss ich natürlich auf die Gegebenheiten im jeweiligen Land und die Politik achten. Während wenn ich jetzt eine Amazon nehme, dann sind die weltweit aktiv und haben Teams ohne Ende, um Steuern zu optimieren, Regulierung optimieren und. Da haben die natürlich eine ganz andere Möglichkeit zu reagieren auf ein Land, wo es ihnen nicht passt, auch Druck auszuüben, als wenn ich einen kleinen Hersteller habe, der halt regional sehr begrenzt ist. Also da muss man auch ganz klar unterscheiden.
Ja, eindeutig. Also wir haben ja auch nicht gesagt, dass Politik nicht die Lage von Unternehmen verschlechtern könnte, sondern dass du als Anleger leicht die Möglichkeit hast, dein Depot so zu gestalten, dass es dich eben nicht tangiert. Das offensichtlichste Beispiel ist Großbritannien nach dem Brexit. Die Bewertungen sind unter Druck geraten, die Unternehmen, denen ging es deutlich schlechter. Das war einfach, und mittlerweile hat sich ja, was die Stimmung angeht, das auch gedreht. Ich glaube aber nicht, dass sie es jetzt zurücknehmen werden. Aber das war für Großbritannien eben kein Konjunkturpaket. Und das Pfund hat sich eben nicht so entwickelt, dass dann alles besser würde. Also das war für britische Pensionsfonds, die überwiegend in britische Unternehmen investieren, ganz klar eine Schwierigkeit. Nur wir sind ja breit aufgestellt. Wir können ja selber aussuchen, wo wir investieren. Und im SDAX sind eben viele kleine Unternehmen, die überwiegend Business in Deutschland machen. Und denen geht es tatsächlich nicht so gut. Und das hat auch mit deutscher Politik zu tun. Nur, ob ich dann in die investiere, das ist ja dann meine Entscheidung. Im Übrigen laufen amerikanische Nebenwerte auch nicht gut. Also offensichtlich ist international aufgestellt zu sein, das sowieso das Erfolgsrezept gewesen in den letzten 10 Jahren.
Timo, wenn ich darf, ich hätte sogar noch eine Anmerkung. Du hast gerade versucht, die negativen Kommentare abzufangen, indem du von Rendite gesprochen hast und nicht von steuerlichen Gegebenheiten. Aber da würde ich sagen, es gibt eine Unterscheidung. Es gibt die Metaebene und die individuelle Ebene. Und Geldanlage mit Aktien, ETFs, alleinstehend oder als Ergänzung zu einem größeren Portfolio zu machen. Das ist so die Metaebene. Das muss man machen, weil es ist die beste Anlageklasse. Ich kann der Inflation dadurch entkommen, ich kann Vermögen aufbauen und ich kann wirklich vom Kinderzimmer aus oder wo auch immer global mein Geld streuen. Das ist die Metaebene. Die Ebene drunter dann zu sagen, okay, aber ich habe eine Abgeltungssteuer, eine Kirchensteuer, ein Soli, ich habe nur 1.000 Euro Freibetrag. Das muss man entweder akzeptieren oder auf der individuellen Ebene dann lösen, indem man sagt, okay, ich habe die Schnauze voll von Deutschland, ich gehe woanders hin, wo das alles steuerlich optimiert ist. Aber das können keine Ausreden sein, finde ich, etwas nicht zu tun in puncto Aktiengeldanlage, weil erstmal überhaupt sein Geld global zu streuen und dann was abzugeben, ist immer noch besser, als nichts zu tun und zu sagen, aber, da muss ich ja was bezahlen. Also deswegen, mein Plädoyer ist, erstmal handeln und dann gucken, wie ich es auf individueller Ebene, wenn es überhaupt möglich ist, dann nochmal optimieren kann.
Wie müsste man denn jetzt auf individueller Ebene in puncto Solana handeln? Weil ja, offenbar hat das erste Thema auch einen Link zu dem zweiten Thema. Trump zerstört Solana. Das ist die Fragestellung, die du, Lars, mitgebracht hast. Vielleicht kannst du uns nochmal ein bisschen abholen.
Ja. Der Kurs hat eben in dem Moment, also für diejenigen, die nicht so im Bilde sind, Solana ist ein Altcoin und an dem Tag, an dem Trump seinen Meme-Coin, also die Official Trump, gelauncht hat, gab es wahnsinnig hohe Volumina. Dazu muss man sagen, dass ein Großteil dieser Meme-Coins auf dem Solana-Netzwerk aufgelegt wird. Der Kurs ist bis auf fast 300 US-Dollar gestiegen. Dann ist auch der Kurs vom Official Trump Meme Coin implodiert. Aber dementsprechend sind auch die Altcoins, die Meme Coins, die ganze Tätigkeit ist zurückgegangen und es wirkt so ein bisschen wie so ein Blow-off-Top. Also der nochmal alles rausgequetscht und seitdem ist Solana um fast 50% zurückgekommen und war einer der schwächsten Werte, zuvor einer der stärksten. Und deswegen liegt der Vergleich, oder ist zumindest, wenn wir uns das chronologisch anschauen, ist es vielleicht kein Zufall, dass diese Enttäuschung rund um diesen Trump-Meme-Coin dann dazu geführt hat, dass es deutlich abwärts ging. Was ich allerdings auch dazu sagen möchte, normalerweise, und das wird in den nächsten 4 Jahren so häufig passieren, dass mir der ein oder andere den Pest an die Hals wünscht, wie ich Donald Trump kritisieren werde, ganz offen, weil ich nicht glaube, dass das in die richtige Richtung geht. Aber in diesem Fall muss ich sagen, wer sagt, ich kaufe Meme-Coins, der muss sich darüber im Klaren sein, er kauft Lottolose. Die können was wert sein, wenn der morgen oder eine Stunde später sagt, hey, dein Lotto los ist mir noch mehr wert. Aber das hat mit seriöser Geldanlage überhaupt nichts zu tun. Deswegen ist auch ich hatte unter dem einen Video einen Kommentar, man muss ja nicht wie ein Moralapostel, das hat mit Moral nichts zu tun. Ich bin dafür, dass der Kryptosektor muss noch stärker reguliert werden. Wir haben ja gestern auch, wir werden ihn sicher mal wieder einladen, mit Alexander gesprochen, der sieht das auch so. weil sich Regulierung ja nicht an den Stärksten orientiert, sondern an den Schwächsten. Und im Kryptosektor gibt es einfach noch viel zu viele Millionen, vielleicht sogar Milliarden, die in dunklen Kanälen verschwinden. Aber Meme-Coins, wer die gekauft hat, der darf sich ja nicht beschweren. Warum kauft er das? Weil der sagt, morgen wird es mehr wert sein, am besten 100% oder 200%. Deswegen hält sich mein Mitleid natürlich in Grenzen, wenn irgendjemand sagt, ach nee, mein Meme-Coin ist nicht durch die Decke gegangen. Aber wir sehen, dass der ganze Sektor jetzt auch nochmal unter Druck geraten ist. Ja, der Bruder im Geiste, Javier Milei, hat ja Libra mal ganz kurz in einem Tweet hochgepusht, 4 Milliarden Market Cap. Dann ist ihm irgendwas eingefallen, ist doch nicht so gut. Das sind gewählte Volksvertreter. Für mich ist das, kannst du dir nur an den Kopf fassen. Da sind noch wirklich nicht mehr alle Leuchten wirklich ganz hell. Und ja, und dann sind eben, haben auch da Leute Geld verloren. Aber wie gesagt, das sind alles Käufer. Wir sprechen nicht über Privatanleger, die hier Geld verloren haben, die reingelockt wurden, sondern das sind Käufer, die gesagt haben, ich kaufe jetzt Libra, das wird sich bestimmt verdoppeln. Ich kaufe den offiziellen Trump-Meme-Coin. Weiter geht die Party. Da musst du damit rechnen. Also darum geht es mir nicht, sondern dass das eben für Solana. Aufgrund der, es ist ein gutes Netzwerk und wie wir ja auch schon besprochen haben, da kann man sehr viel mehr mitmachen und wird man sehr viel mehr miterleben auf diesem Netzwerk als nur Meme-Coins. Aber momentan wird es als Meme-Coin-Netzwerk eben verstanden, gehandelt, ist massiv unter Druck geraten. Und bevor ich jetzt mein Fazit, wie ich also die weitere Entwicklung von Solana sehe, würde ich gern mal einatmen und euch fragen, wie ihr die Geschichte betrachtet. Also, dass ihr keine Meme-Coins kauft, weiß ich. Aber Solana, da habe ich zumindest mal einen im Blick, der ja noch gut gelaunt war. Aber ist das immer noch so, Timo?
Ja, ja, ich bin halbwegs gut gelaunt, bin ich noch. Ich bin noch 30% vorne. Und ich denke, solange ich noch so halbwegs vorne bin, werde ich die Position jetzt auch nicht auflösen. Also es ist eine aktive Position oder eine taktische Position, Satellitenposition, also wie auch immer wir das betiteln. Also es ist was Kurzfristiges. Ich will ja jetzt nicht bis zu meinem Lebensende in Solana drin sein. Und ich will da im Wesentlichen auch zumindest noch mit einem kleinen Gewinn rausgehen. Und insofern, ich weiß jetzt nicht ganz genau meinen Einstandskurs, aber ich habe einen Stop, der ungefähr 10% jetzt so oben drüber liegt. Und wenn es dahin läuft, dann lasse ich mich ausstoppen. Punkt. Dann war es das. Und dann könnte man auch sagen, ja gut, also 10% in Solana, das ist jetzt aber nicht so eine erstaunlich gute Rendite. Aber hey, da sind wir jetzt auch noch nicht. Und ja, ich glaube, wo sind wir jetzt? Bei $170. Ich glaube, ab unter 155, $160 wird es recht kritisch, ne? Also jetzt so charttechnisch. Und ja, insofern ist das natürlich jetzt eine spannende Zone.
So, zur Feier des Tages. Wollen wir mal sehen, was es da später zu feiern gibt. Heute mal zwei Aufrufe. Erstens, geht wählen. Zweitens, wenn ihr das erledigt habt, dann kommt gerne zurück. Hört euch vielleicht ja auch schon auf dem Weg dahin die aktuelle Folge an. Und dann werdet doch von Zuhörern zu Abonnenten. Drückt also auf Abonnieren. Völlig egal, auf welcher Plattform ihr uns gerade hört. Viel Spaß.
Ich mache eine große Ankündigung. Ich habe vorhin Solana gekauft.
Nein.
Aber ihr wisst doch, sowas zieht mich ja dann an. Also 50% Verlust in der kurzen Zeit. Ist aber jetzt nicht die Position, die ich denke, so fürs langfristige Depot. Vielleicht wechsle ich sie rüber. Ist jetzt erstmal eine taktische Position, denn Timo, du hast schon mal so mit dem Zaunpfahl in die richtige Richtung gewunken. Solana bei $155 unterstützt, bei $133 nochmal unterstützt. Also aus meiner Sicht für eine aktive Position, bleiben wir mal bei Lars Wording, ist das ein richtig gutes Risiko-Rendite-Verhältnis. Weil wenn wir jetzt unter 155 gehen und da ein Stück drunter bleiben, spätestens bei 133 würde ich eh rausgehen, aber wenn wir jetzt unter 155 wirklich nachhaltig auch mal schließen, in diesem Bereich würde ich die Position auch wieder verkaufen. Aber nach oben, wenn wir eine Bodenbildung haben, hast du halt richtig Potenzial. Also von daher, das ist so der Gedankengang, warum ich momentan im taktischen Depot auch bei Solana drin bin und warum ich es auch gut finde, dass ihr es besprecht.
Ja, meine Güte. Da sind wir im Yen-Trade drin, wir sind in Solana gemeinsam drin. Also ich glaube, ich werde meinen physischen Goldanteil jetzt auch noch weiter hoch. Den habe ich schon hochgefahren neulich wieder auf über 7%. Ich mache das wird hier noch, das wird ja noch ein Duo. Also, ich halte das für sinnvoll, was Sebastian da gemacht hat. Ich bin auch noch investiert. Die Marken habt ihr genannt. Die sehe ich auch. Das ist, mir wäre es ganz lieb, wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn Solana relativ schnell wieder über $185 ansteigen würde. Das wäre aus charttechnischer Sicht eine Erholung. Aber ich glaube eben auch, dass das keine Bewegung ist, die den Markt jetzt nachhaltig umhaut. Das, viele waren hier sicherlich bei dem Ausbruch nach oben drin und dementsprechend, das ist ja häufig so, wenn zur Oberseite eine Übertreibung stattfindet, dann geht es auch relativ schnell zur Unterseite. Ich muss allerdings auch feststellen, dass das Kursziel, das Jahresziel von $300, was mal besprochen wurde von mir, das haben wir eigentlich erreicht. Nur in dem Moment fühlte es sich so an wie, jetzt muss nur eigentlich noch mehr kommen. Und ich hoffe, dass Solana weniger und weniger jetzt unter fundamentalen Aspekten als Meme-Coin-Netzwerk dargestellt wird. Es braucht keine Meme-Coins. Es kann sie haben, why not? Jeder zockt, wo er möchte. Aber diese Kombination ist sicherlich eine unsägliche. Und da wird sicherlich noch mehr kommen. Also ich glaube, mittlerweile haben weitere Politiker ja ihre eigenen Meme-Coins mit relativ überschaubarem Erfolg lanciert. Aber würde mich nicht wundern, wenn die Prominenz, die so durch die Blätter huscht, sagt, ja, so schnell kannst du ja auch nicht 50 oder 100 Millionen verdienen. Das ist schon verlockend, aber das ist natürlich auch eigentlich dummes Zeug. Also, Solana long and strong.
Ja, prima. Und Freeport McMoRan, Sebastian, auch long and strong?
Das werden wir sehen. Also ich habe mal wieder einen Anliegerliebling aus der Mottenkiste gekramt. Freeport war ja als Kupferaktie für diejenigen, die das Unternehmen nicht kennen, immer wieder beliebt. Und sie fiel mir vor, was heißt sie fiel mir ein? Ich habe den Fokus vor 2-3 Wochen wieder mehr auf Freeport gelegt. Denn, ich hole mal alle ab, Kupfer aktuell seit Beginn des Jahres in Dollar 13% im Plus. Da ich die Rohstoffmärkte immer so auf der Watchliste generell habe, um dann nachgelagert die Aktien anzuschauen, zieht mich das natürlich an und dann gucke ich mir auch immer gerne eine Freeport an, denn Freeport hat 74% des Umsatzes oder macht 74% des Umsatzes mit Kupfer, dann noch 16% oder 17% mit Gold und ein bisschen was anderes, wird aber vom Prinzip wie eine reine Kupferaktie angesehen, aufgrund des hohen Kupferanteils und auch so bewertet. Jetzt schauen wir mal rein, bevor ich zur eigentlichen Story komme, warum Freeport interessant werden könnte. Wenn wir mal auf die Zahlen gucken, so für 2026 beim Umsatz, haben wir 9% Wachstum. Ja, ist jetzt nicht das allergrößte. Wir haben beim EBITDA 18% Wachstum und beim Gewinn vor Steuern bis zu 30% Wachstum. Was allerdings spannend ist, ist, dass der Free Cashflow von 3 Milliarden auf dann 5 Milliarden und dann 6 Milliarden in 2027 steigt. Und wer länger bei uns schon mithört, der weiß, dass der Free Cashflow ist für mich so eine ziemlich wichtige Kennzahl. Ich gucke nicht nur diese Kennzahl an, aber das ist am Ende auch das Geld, was den Aktionären zur Verfügung steht. Da werden Dividenden bezahlt, übrigens Dividendenrendite 1,5% aktuell. Darf man aber bei Rohstoffwerten nicht überbewerten, weil Rohstoffwerte zahlen mal gar keine Dividende und dann auf einmal eine Sonderdividende, die 15% schwer ist. Also das muss man als Investor, der auch Dividenden sucht, im Hinterkopf haben bei Rohstoffwerten. Da kann es Aussetzer geben, aber es kann auch sein, dass dann in einem Jahr so viel bezahlt wird wie in 5 Jahren vorher nicht. Also von daher, Freeport gefällt mir momentan ziemlich gut und die Story ist eigentlich, wenn wir uns mal Kupfer anschauen, das ist ja so das vorgelagerte Geschäftsmodell von Freeport und wenn Kupfer natürlich entsprechend weiter nachgefragt wird, dann ist das natürlich positiv für die Kupferaktien. Und ich habe hier mal eine interessante Auswertung der International Energy Agency. Und zwischen jetzt und 2035 wird erwartet, dass der Kupferverbrauch im Stromnetz um 49% steigen wird. Der Kupferverbrauch bei E-Fahrzeugen um 555%. Dann der Umbau des Stromnetzes im weiteren Sinne wird 80% Steigerung sehen. Die globale Nachfrage, das heißt mit allen anderen Verbrauchern, wird so um knapp 30% ansteigen. Das wird zur ganz nahen Reaktion führen, dass der Kupfermarkt ab 2027 in ein Defizit reingeht. Und genauso ein Defizit, das will man als Rohstoffinvestor sehen. Das will man, wenn möglich, möglichst frühzeitig erkennen, 1-2 Jahre vorher. um dann entsprechend sich zu positionieren, bevor sowas akut wird. Denn man muss auch sagen, bei den Kupferminen, es wurde schon lange kein bedeutender Fund mehr gemacht. Es wurden auch keine bedeutenden Minen irgendwie dann in Betrieb wieder genommen. Es gibt noch ein paar, die reaktiviert werden können. Aber es ist jetzt nicht so, dass da alle mit Milliarden warten und sagen, boah, cool, wir investieren jetzt in neue Kupferminen und Vorkommen, sondern eher, dass die großen Unternehmen vielleicht mal eine stillgelegte Mine reaktivieren. Aber ansonsten steigt die Nachfrage jetzt erstmal und der Preis muss wahrscheinlich auch deutlich über das Allzeithoch vom letzten Jahr drüber gehen, bevor hier wirklich großartig investiert wird. Also so eine Daumenregel ist, wenn man eine neue Mine erschließen will, vorausgesetzt man hat ein Vorkommen gefunden, hat früher mal um die 9 bis 10 Jahre gedauert, jetzt sind wir eher bei 14 bis 15 Jahren. Also wir sprechen hier schon von längeren Zyklen. Und da muss ich sagen, das ist für mich momentan eine interessante Ausgangslage. Ich bin noch nicht investiert, aber bei so $32 bis $35, wer sich die Aktie mal anschaut, da ist eine Unterstützungszone vorhanden. Das ist so vom aktuellen Kurs ausgehend gute 10%, 15% Risiko. Wenn wir aber an die Hochs vom letzten Jahr bei Freeport ranlaufen, und letztes Jahr hatte Kupfer ein Allzeithoch erreicht, wenn wir das überwinden und drüber gehen, dann hätten wir nach oben eine Chance auch von 45-50%, vielleicht auch mehr. Also ihr seht schon, da ist für mich wieder ein gutes Risiko-Gewinn-Verhältnis momentan gegeben. Ich bin noch nicht drin, aber ich bin wahrscheinlich sehr nah davor, dass ich bei der Aktie eine Position zumindest taktisch wichtig, nicht langfristig taktisch eröffne, weil das Unternehmen auch momentan, muss ich ehrlich sagen, relativ wenig nachgefragt wird und auch nicht mehr der Anlegerliebling ist wie früher. Deswegen Pitch beendet. Wie seht ihr Freeport?
Lars, darf ich kurz übernehmen?
Ja, bitte.
Ich bin drin. Ich bin 5% hinten, war aber auch schon zeitweise 20% vorne. Also das liegt daran, weil ich einmal bei $43 in der Gegend nachgekauft habe. Und sie war ja mal irgendwo bei 50, knapp drüber, glaube ich. Und dann habe ich bei $43 nochmal nachgekauft. Also das heißt, ich habe da nochmal eine Position mit aufgemacht und bin jetzt zum gegenwärtigen Kurs hinten. Mein Plan, mein persönlicher Plan, also ich unterschreibe alles, was du zu Kupfer gesagt hast. Ich denke, es gibt mehrere Treiber, die dafür sorgen werden, dass genau diese Nachfrage nach Kupfer eintritt. Und mein Plan wäre es, bei $33 nochmal ein bisschen was nachzukaufen. Wenn das allerdings nicht hält, also dann denke ich, dass es eine realistische Möglichkeit gibt, ja, dass man von dem Niveau aus dann nochmal deutlich abgibt in Richtung so $26. Und das wäre dann unschön für die Position, die ich jetzt gerade habe. Dann wäre ich jetzt ziemlich weit hinten schon. Aber ich glaube, dort müsste man dann oder würde ich dann wirklich auch nochmal sehr viel Geld in die Hand nehmen, weil ich sehe das so, dass dieses Unternehmen höchstwahrscheinlich auch etwas länger bei mir im Depot ist. Das ist wahrscheinlich so ein Zwitter aus Core-Portfolio und Satellitenportfolio. Und warum jetzt Freeport? Also da gibt es auch andere tolle Unternehmen. Also ich finde diesen Mix aus Kupfer und Gold ganz interessant. Also den haben die so weitgehend, weil da auch nichts anderes mehr so mit drin ist im Portfolio. Das finde ich ganz gut. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, die haben 54 Milliarden Market Cap aktuell. Und das spricht halt dafür, dass die halt zumindest nicht so ganz riesige Bewegungen mitmachen, wie als wenn du jetzt so ein bisschen kleiner in einem Mid- oder Small Cap mit drin wärst. Also das sind so meine Two Cents dazu.
Ja, ich kann das alles nachvollziehen grundsätzlich, aber was mich ein bisschen stört, ist, dass bei vielen Kupferunternehmen, auch bei Freeport, die Korrelation zum Kupferpreis selber momentan so schwach ist. Also der Kupferpreis ist ja phasenweise seit Jahresanfang um fast 20% gestiegen. Aber die Kupferaktien haben nur sehr schwach reagiert. Ich bin eigentlich immer ein Fan von Freeport gewesen, weil sie auch die günstigste Mine haben. Und am Ende des Tages sucht der Markt natürlich nach den starken Werten. Also hinsichtlich der Marktkapitalisierung ist Freeport sicherlich mit der größte nahezu reine Kupferproduzent. Aber sagen wir mal so ganz offen, ich suche momentan nach Wegen, die es vielleicht interessanter machen könnten, weil ein Einzelaktieninvestment lohnt sich für mich dann, wenn ich sage, ich kann da auch eine zweistellige Rendite erzielen, also mehr als mir der Markt im Durchschnitt so gibt. Und mir fehlt da der Trigger. Ja, das ist so ähnlich wie bei einigen, nicht bei allen, bei einigen Goldaktien, wo ganz lange dann schon viele Investoren drin sind oder Anleger und sagen, ja, irgendwann werden die drehen. Und Gold steigt und steigt und steigt und steigt. Und diese Minenaktien röcheln da am Boden rum. Also zumindest sind sie von ihren Allzeithochs teilweise 100% entfernt. Das ist doch völlig crazy. Und ich habe so ein bisschen... Natürlich,
Freeport ist die neue Barrick Gold. Freeport ist die neue Barrick Gold.
Newman, die beiden großen, das war ein Katastropheninvestment, man kann es nicht anders sagen. Also jeder Gold-ETC wäre besser gewesen. Es gibt auch ein paar Goldaktien, die besser gelaufen sind. Einfach verkehrt. Kann sein, dass der Markt diese Aktien wiederentdeckt, aber ich habe den Eindruck, das ist schwierig. Mit den großen Rohstoffproduzenten ist ein bisschen was anderes. Da geht es mir mehr um die Dividenden und die sind teilweise ja üppig in guten Rohstoffmärkten. Aber Freeport, ja, ist da drücke ich euch die Daumen einfach und werde wahrscheinlich aber das Schiff aus dem Hafen segeln sehen, ohne dass ich an Bord bin.
Deine Kritik, Lars, ist absolut berechtigt. Das ist eigentlich genau der Punkt, auch warum ich aber jetzt in Freeport drin bin, weil eben die Kupferaktien, allen voran auch Freeport, ich habe gerade mal geguckt, wir sind so auf Sicht des Jahres plus minus 1%, da hat sich gar nichts getan verglichen mit Kupfer. Aber das kann, und das ist ja genau deswegen ist es bei mir auch taktisch, also auch eine aktive Position, es kann dazu führen, dass diese Korrelation wieder nach oben geht, dass die Aktien auf einmal anziehen, wie wir zumindest bei den Goldminen-ETF in dem Jahr sehen, dass sie etwa die doppelte Performance gebracht haben vom Goldpreis. Und als Katalysator, dass das passieren könnte, sehe ich, und wir haben es immer mal wieder besprochen, China. Also wenn das Vertrauen jetzt anzieht und die Bautätigkeit in China zunimmt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Kupferaktien auf einmal wieder Lieblinge sind als so Art Stellvertreter-Investment in China. Wenn da aber sich nichts tut, dann kann es natürlich gut sein, dass das Investment, dass du sagen musst, okay, jetzt nach 3 Monaten brauche ich jetzt auch nicht mehr dabei sein. Also in meinem Fall zumindest.
Ja, ich möchte jetzt, weil ich die Aktie finde ich zu spekulativ, ich habe eine chinesische Kupferaktie, weil ich das auch glaube. Und wenn ich schon eine Einzelaktie, dann teaser ich für die nächste Ausgabe jetzt schon mal an und sage, abonniert den YouTube-Kanal und den Podcast, egal wo ihr seid. In der nächsten Folge bringe ich meine chinesische Kupferaktie mit, aber ich muss da ein paar mehr Worte als Risikodisclaimer mit hinzufügen, als wir jetzt Zeit haben. Aber ich bin in Kupfer. Aber halt da, wo die Nachfrage auch kommen wird.
Aber sind auch die Hedgefonds in Kupfer?
Oh, das war eine Überleitung, die ich nicht gecheckt habe. Ne? Ja, aber ich habe sie ja jetzt gecheckt. Die Hedgefonds sind vermutlich nicht in Kupfer. Ich wüsste es zumindest nicht. Das Thema, was ich heute mitgebracht habe, finde ich ganz spannend. Wir haben, vielleicht haben es einige auch mitbekommen, BP. Also das britische Ölunternehmen BP, hohe Dividendenrendite, Kurs ging so, hat einen neuen und ziemlich bekannten aktivistischen Investor mit an Bord. Und das ist meines Erachtens ein Zeichen dafür, dass man sich mal, ja, der Ölpreis, ich bin neutral für den Ölpreis. Ich glaube, man einigt sich drauf, dass er oberhalb von 65 bis 70 Dollar bleibt. Im Brent meine ich jetzt, die Unternehmen werden dabei gutes Geld verdienen. Aber die europäischen Ölproduzenten, BP und Shell muss man hier nennen, man könnte aber auch eine Total oder eine Repsol dazu anfügen, die sind deutlich günstiger als ihre amerikanischen Pendants. Noch dazu sind die Dividenden für uns, um die es da ja auch geht, einigermaßen günstig, also hinsichtlich Quellensteuer und so weiter. Bei Total, ist ein französisches Unternehmen, muss man sich's wiederholen. Und ich denke, mir geht es gar nicht um BP, sondern mir geht es darum, sehr viele werden eine Exxon oder eine Chevron im Portfolio haben. Ich finde die europäischen Ölaktien, wenn man sie im Portfolio haben möchte, überhaupt als Branche, finde ich attraktiv. Und die verdienen auf diesem Niveau gutes Geld. Und obwohl ich, wofür habe ich vorhin mir nochmal selber quasi schon mal eine reingehauen? Ich weiß es nicht mehr genau, mache ich gleich nochmal. Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren nur noch Renewables haben werden, also keine fossilen Brennstoffe mehr verbrauchen. Ja, ich glaube an die menschengemachte Veränderung des Klimas. Ich hoffe, dass es so kommen wird. Aber bis dahin werden wir noch viele fossile Brennstoffe verbrauchen. Und wie Sebastian schon sagt, man darf da im Investment und in der Anlage dann durchaus sich gerade machen und sagen, ja, hier bin ich investiert und ich bin hier investiert. Und ich glaube, dass gerade für dividendenorientierte Investoren ist das sind das ganz attraktive Bewertungen und Dividendenrenditen.
Elliott Management ist der Hedgefonds, der da drin ist, richtig?
Richtig. Bei
Paul Singer, die machen immer Druck. Also ich kann es kurz machen, ich habe keine BP. Ich habe vor Jahren mich für Shell entschieden, was Europa angeht, und für Exxon, was die USA angeht. Da habe ich einfach so das bessere Potenzial gesehen. Und man muss sagen, jetzt im Vergleich, die Amerikaner sind auch besser gelaufen, aber Shell ist ganz in Ordnung. Ob wir jetzt in 10 Jahren schon von Fossilen wechseln, ich bin da ein bisschen skeptisch. Also kurzum, ich sehe bei den Ölaktien ein Riesenpotenzial, weil egal, wenn einer jetzt ein Unternehmen gründet, er wird wahrscheinlich nicht mehr in die Ölbranche gehen. Er wird gar nicht mehr das Kapital bekommen, um da irgendwas zu erschließen, zu bohren, zu fördern. Wenn du jetzt guckst, wo überhaupt noch Vorkommen sind, also Trump dereguliert ja viel, aber wenn man da mal auch zwischen den Zeilen liest bei den Ölkonzernen, die wollen eigentlich im Moment, also die nehmen die Deregulierung natürlich dankend an, aber wollen jetzt überhaupt nicht mehr Öl fördern, weil dann geht der Ölpreis nach unten, das wäre ja für die Gewinnmargen schlecht. Also, und wenn du dann aber guckst, wo gebohrt werden soll, also Tiefseebohrungen, dann sind die Kosten natürlich extrem hoch. Also von daher, Da würde ich sagen, wenn wir mal in diesen Bereich kommen, dass die Ölfirmen in den USA diese Deregulierung annehmen, weil sie mehr Öl brauchen, dann würde ich wahrscheinlich sogar mehr auf die Ausrüster noch setzen, weil die dann wahrscheinlich eine ganze Menge zuliefern, selbst wenn der Ölpreis dann nach unten geht. Das wären jetzt so ein bisschen meine paar Gedanken noch dazu. Aber BP, muss ich sagen, habe ich jetzt keine Meinung. Ist ein bisschen so Turnaround, deswegen ist ja Elliott Management drin, und Turnaround bin ich ja immer ein bisschen, muss ich nicht unbedingt mitspielen.
Ja, hat dir mehr gebracht als jede Staatsanleihe in den letzten 5 Jahren. Also wir müssen nicht unbedingt durch die Decke gehen. Ich würde schon für jemanden, der Dividenden, der aufs Kurswachstum aus ist, der muss wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt auf Ölaktien setzen. Aber Kombination aus Dividende und Kurs mit Spekulationen drauf, ich sehe es eigentlich momentan nicht, aber sollte der Ölpreis mal aus irgendwelchen Gründen sehr deutlich steigen, das haben wir auch bei Shell gesehen, dann werden die Unternehmen auch davon profitieren. Ich würde nur noch anfügen, ich glaube auch nicht, dass es nur 10 Jahre dauern wird. Wahrscheinlich sind wir eher in der Region 30. Also drücke ich die Daumen, dass ich es noch mitbekomme. B, diese Ausrüster, es gibt da wirklich sehr interessante Spekulationen, auf die man auch wirklich warten kann. Irgendwann muss es kommen. Da ist so ein Rückstau in dem Bereich, also Schlumberger und Konsorten. Und C, wo du sagst, oder wo wir darüber sprechen, wer wie reguliert. Ganz klare Serienempfehlung, Landman auf Paramount Plus oder Super. Plus.
Ja.
Die Serie ist einfach so großartig.
Ihr habt aber alles abonniert, oder?
Ich denke mal,
wer holt denn sowas wie Paramount?
Ja, ich sehe dann jetzt Preiserhöhung, und dann denke ich, ja, dann muss ich auf jeden Fall jetzt,
Die Eingangsszene
ist aber bei Amazon mit drin. Bei Amazon für 4,99 €.
Nee, das musst du zusätzlich abonnieren bei Amazon auch.
Ja, aber 5,99 €. Das ist ein Schnapper. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ja. Hallo.
Ich setze es auf die Liste.
Sebastian, das wird dir gefallen. Das wird dir gefallen.
Ja,
das
ist, 100 Pro.
Da
wird gesoffen,
die Eingangsszene.
Das ist ja ehrlich, die so großartig.
Die Eingangsszene in der ersten.
Das müssen wir schneiden.
Was? Die was?
Nichts, ich habe nichts gesagt.
Nichts.
Also ich hab sowieso reingekommen. Ja, okay. Nur ganz kurz. Wenn ihr die Wahl hättet als Dividendeninvestor, würdet ihr eher eine Shell, Total, BP oder eher eine BAT euch holen? Ich frage für einen Freund.
Eine Shell, Total ganz kurz oder eine BAT?
Also,
British American Tobacco?
Ja, genau. Wenn du die Wahl hättest zwischen einem Ölkonzern oder der BAT sozusagen.
Kann ich dir nicht beantworten. Also ich finde beides. Also wenn du mich jetzt fragst, in meinem langfristigen Aktienportfolio, da ist jetzt keine BAT drin, sondern eine Philip Morris, aber auch die Ölkonzerne. Also ich finde jetzt, ich wüsste jetzt nicht, wo ich die Trennlinie zwischen diesen unterschiedlichsten Geschäftsmodellen ziehe, außer dass ich sage, es gibt sicherlich einige, die sagen, moralisch will ich weder Fossiles noch Tabak, dann sind beide eh raus. Aber ansonsten müsstest du gucken, wer ist der größere Cashflow-Produzent oder Free-Cashflow-Produzent oder wer bringt mir langfristig mehr Dividendenrendite. Also bin ich jetzt aber nicht in den Zahlen drin, deswegen
ich frage,
kann ich jetzt keine fundierte
Antwort geben. Ich hole euch mal kurz ab, weil Lars hat ja eben gesagt, also ja, du kriegst eine Dividende, so die auch relativ safe und ja, in auskömmlicher Höhe. Plus du hast die Möglichkeit auf einen Kursgewinn. Und genau dieses Szenario würde ich auch übertragen auf die BAT, vielleicht mit einem größeren Risiko, weil es dort ja auch nochmal in der Branche ein paar Entwicklungen gibt, technologischer Natur, die ja, es gibt ja insgesamt so drei Entwicklungen, drei Technologien, die gegeneinander konkurrieren und die in unterschiedlichen Regionen auch unterschiedlich ausgeprägt sind. Und, aber grundsätzlich ist der Case genau derselbe. Du kriegst eine recht stattliche Dividende, plus hättest die Möglichkeit, dann nochmal wirklich einen ordentlichen Kurssatz nach oben zu machen. Also das heißt die Ausgangslage. Natürlich ist mir klar, dass die Branchen jetzt nicht eins zu eins vergleichbar sind. Aber so vom Gedankengang könnt ihr damit was anfangen, woher die Frage kommt. Sozusagen.
Ja, also ich würde die... es fehlt eigentlich nur noch irgendein... Ich glaube, Pornografiehersteller sind selten an der Börse. Die brauchen kein Kapital. Aber dann haben wir alle Sündenfools hier durch. Ich entschuldige mich übrigens nochmal ausdrücklich, falls jemand gehört haben sollte, was ich eben gesagt habe. Ja, das ist aber eine Serie, wo so gesprochen wird. Ja, Sebastian denkt, jetzt entschuldigt er sich wieder, aber das, so kann man ja nicht reden im Jahr 2025.
Er ist aus seiner Woken-Rolle gefallen, temporär.
Ja, das... ja, ja, so muss es sein. Ja, ja, das ist...
Die Woken-Rolle.
genau.
Ja, komm.
Ich würde die Ölaktien nehmen. Also ich finde ich planbarer.
Ja. Ja. Gut. Dann, nächstes Thema. Nu, die Hörerfrage. Sebastian.
Ich mache die Hörerfrage, weil sie richtet sich explizit an dich. Also Markus hat gefragt, ja. Buffett verkauft 50% seiner Nu Holding Beteiligung. Und was sagt Timo dazu? Denn wir hatten Nu Holding schon in der früheren Ausgabe mal intensiver zu dritt besprochen. Und du bist ja investiert und deswegen jetzt natürlich, und die Frage kam nicht nur einmal, sie kam mehrfach. Was denkst du darüber? Hast du da, ändert das was an deiner Einstellung zur Position und welche Gedanken hast du einfach?
Ja, also die wir müssen jetzt einen Zeitstempel dran machen. Wir nehmen am Donnerstag Mittag auf, am Donnerstag, nicht am Freitag. Denn Nu bringt heute deutscher Zeit, ich meine um 23 Uhr müsste das sein, also nachbörslich Zahlen, Q4-Zahlen. Und die Tatsache, dass Buffett verkauft, hat für meine taktische Position keinen Einfluss. Und ich glaube, dass die Chance ganz solide ist, dass Nu fürs Q4 gute Zahlen vermelden wird. Weil einerseits die brasilianische Wirtschaft, auch wenn sie ein irre hohes Zinsniveau haben, dass die brasilianische Wirtschaft im Grunde ganz solide unterwegs ist. Also wer sich das mal anschauen will, ich kann den Link auch gerne nochmal mit rauspacken. Germany Trade and Invest, die screenen gewisse Länder durch, unter anderem auch Brasilien. Da kann man sich Stand Ende 2024 einfach mal so ein Bild machen, wie Brasilien gerade dasteht. Dann hat die Santander, Brasil hat auch gute Zahlen gemeldet. Also das bedeutet, wenn jetzt nicht alle Stricke reißen und nur komplett gegen den Trend oder gegen den Markt läuft, dann müssten die Zahlen okay sein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Risikopositionen, also wie ob sie dort in die Rückstellung für faule Kredite noch mehr reingebucht haben, als der Markt das jetzt aktuell erwartet und einschätzt. Dann können, glaube ich, auch gute Wachstumszahlen oder gute Erlösumsätze, gute Gewinnzuwächse, das Ganze massiv eintrüben. Also das heißt, das wird eine entscheidende Kennzahl sein und ich glaube, das entscheidet, ob diese Position jetzt weiter gut läuft oder auch nicht. Die sind knapp über der 200-Tage-Linie, haben sich auch schon von unter 10 Euro wieder ganz gut nach oben hin gemausert. Alles über 10 Euro, ich habe jetzt die Euro-Zahlen rausgesucht, nicht den US-Dollar-Kurs, das wäre eigentlich besser gewesen. Alles über 10...
Ist aber auch nicht mehr gravierend. Beim aktuellen Wechselkurs ist es kein gravierender Unterschied.
Ja. Alles über... Ach, jetzt habe ich es hier weggeklickt. 10,50 Euro ist eigentlich noch, also langfristig weiterhin aus meiner Sicht zumindest bullish. Und ja, ich werde höchstwahrscheinlich dann morgen am Freitag also für euch jetzt 2 Tage zurück, werde ich sowieso in der App ein Update gegeben haben. Und ja, insofern kündige ich das jetzt hier schon mal an, zurück in die Zukunft. So, wie seht ihr es? Aber Buffett, um nochmal, Buffett, der Ausstieg Buffett hat für meine Position keinerlei Bewandtnis.
Gut, also ich bin eben New nicht investiert. Das heißt, ich verfolge da deine Updates in der App. Ich bin da auch gespannt auf die Zahlen. Es ist so ein Watchlist-Wert, den ich aber eher drauf habe, weil ich weiß, du bist investiert und dann setze ich auch die Werte drauf, weil es mich einfach selber interessiert. Aber ich habe jetzt da keine persönliche Meinung irgendwie zu Nu, deswegen habe ich jetzt auch nichts zu sagen.
Ja, ich habe jetzt ganz spontan drauf geguckt. Wir haben hier neulich ja schon mal drüber gesprochen und ich habe euch ja erzählt, manchmal, das ist quasi, ich muss den Zocker in mir beruhigen. Das kann ich nur, indem ich ihm manchmal was zuschmeiße und an dem Knochen kann er dann eine Zeit lang nagen. Das sind auch keine Sachen, die ich irgendwie mit Lesern umsetze, sondern wirklich pure absichtliche Zockerei, das Geld muss weg, die Inflation ist ja sowieso hoch. Und ihr wisst ja, Investitionen und Konsum schützen vor Inflation. So, und deswegen habe ich jetzt gerade, während wir gesprochen haben, habe ich nämlich auf Nu geguckt und habe gesehen, dass die Aktie in dieser Woche, der 50-Tage-Durchschnitt hat den 200-Tage-Durchschnitt von unten geschnitten. Das ist in der Charttechnik ein recht starkes Kaufsignal. Und wenn du mir jetzt gesagt hast, Timo, dass die heute nachbörslich Zahlen bringen, heute nachbörslich, ne? Dann habe ich es ja genau also richtig gemacht. Ich habe gerade eben mir nämlich einen schönen K.O. geholt. Stop. der K.O. ist bei 12 US-Dollar. Und dann werde ich ja wohl heute nachbörslich mal drauf schauen, ob die Kohle ja noch da ist oder nicht. Also einfach so ein Knallhart.
Dann kannst du das Update morgen geben in der App. Dann kannst du das Update machen. Das ist doch noch viel schöner.
Ja, entweder mache ich hier so eine Ehrenrunde und lass mich feiern oder ich verschweige das einfach. Und auch das schneiden wir hier dann nachträglich noch raus. Kommt alles raus. Diese wird alles zerstückelt. Hier bleibt nichts mehr übrig. Weil also, das geht natürlich nur, wenn es aufgeht.
Wenn es aufgeht, macht Lars das Update. Wenn es schief geht, dann mache ich das Update. Und ja, so wird es wahrscheinlich
dann laufen. Long-Term-Holder. Ja, ansonsten, ich habe jetzt nur dieses Signal gesehen und that's it. Das muss weg. Ich hatte das Geld noch in der App. Das muss weg.
Das muss weg. Ja, okay, aber ich glaube, Markus, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Damit ist deine Frage ausreichend beantwortet. Und dann, ja, gehen wir mal rüber zu Intel. Was geht ab bei dem Halbleiterkonzern? Wow, Intel, eigentlich nicht so bullische Kursgarant irgendwie. Aber ja, da ist jetzt recht viel passiert. Der Kurs hat auch ordentlich angezogen. Das liegt an Gerüchten, die unter anderem auf Aussagen von US-Vizepräsident J.D. Vance zurückgehen. Er sagt, dass im Rahmen eines KI-Gipfeltreffens in Paris hat er gesagt, dass die leistungsstärksten KI-Systeme in den USA gebaut werden sollen. Wo werden sie aktuell gebaut? Ja, bei TSMC. Also bedeutet, da sind offenbar Bestrebungen der Politik, dass also Nvidia und AMD, Broadcom und so weiter, also dann quasi mehr mit Intel zusammenarbeiten sollen. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, es gibt wohl Gerüchte am Markt, die besagen, dass sowohl TSMC als auch, korrigiert mich bitte, Broadcom gerade an einzelnen Geschäftseinheiten von Intel interessiert sind. Bedeutet, dort gibt es Zerschlagungsfantasien. Ja? Und das hat dazu geführt, dass Intel ordentlich angezogen hat. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Habt ihr euch mit Intel ein bisschen intensiver auseinandergesetzt?
Hab ich. Also ich würde sogar sagen, wir hatten Intel, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr mal angesprochen. Da war es noch die klassische Turnaround-Story, weil man ja, und da kommen wieder Timo und ich ins Spiel, so 2017, 2018 nicht in die teuren ASML-Lithografiemaschinen auch investieren wollte und hat dann irgendwo natürlich auch den Anschluss an TSMC verpasst und würde dann so eine Turnaround-Story mittlerweile, ich sag's mal, ist es fast so eine Art Ersatzteillager. Denn du hast recht, Timo, also Broadcom will die Produktsparte haben und möglicherweise TSMC, aber da ziert man sich noch, oder ein Konsortium unter Führung von TSMC, also vielleicht auch mit Apple, mit Nvidia, vielleicht auch unter Druck von Trump, dass man sagt, naja, wenn ihr weiter in den USA entsprechend verkaufen wollt, dann müsst ihr auch hier diese Fertigungssparte von Intel übernehmen, damit die also weiter existieren kann, damit die Arbeitsplätze gesichert bleiben. Ich habe was Interessantes noch dazu ergänzend zu dir von Timo, dass es gab eine Research von Bernstein und die US-Research machen die im Investmentbereich und die sagen, allein die Produktsparte wäre wohl nach Abzug der Schulden und allem in etwa, wenn man sie richtig bewertet, $40 pro Aktie wert. Also Intel steht aktuell bei $27, $28 und obendrauf gibt es halt dann noch die Fertigungssparte. Die Frage ist aber nur für Aktionäre, die sagen, boah cool, da gehe ich rein. Ob Intel dann auch die Fertigungssparte wirklich verkauft, weil die eine Menge Geld verliert, oder ob die Kohle, die man dann einnimmt durch den Verkauf der Produktsparte, direkt wieder in die Fertigungssparte investieren muss. Also es ist irgendwo schon ein heißer Reifen, der hier gefahren wird. Es kann sein, dass Intel komplett filetiert wird und das ist dann gut für Aktionäre. Es kann aber auch sein, dass Broadcom was kauft und die Kohle fließt dann in die Fertigungssparte. Es kann auch sein, dass gar keiner was haben will und dann sind wir wieder im Turnaround-Bereich. Also das ist sowas, wo ich immer gerne sage, intellektuell finde ich spannend, investieren muss ich da jetzt aber nicht.
Ja, die Nachrichten haben wir neben Silver Lake, haben ja auch Bain Capital und Francisco Partners wohl Interesse an der Beteiligung bekundet an Altera. Altera wurde von Intel übernommen, 2015. I don't know, es wäre wahrscheinlich das Beste, was Intel passieren könnte. Kann man so sagen, denn wenn wir, ja, ich meine, es ist immer noch ein Chip-Hersteller und ganz offensichtlich nicht mehr so wettbewerbsfähig, wie sie mal waren. Intel Inside war mal ein Qualitätsmerkmal. Das ist wohl nicht mehr der Fall. Und wenn man sich die Bewertung jetzt anschaut und die Prognosen für die nächsten beiden Jahre, dann ist Intel zwar ein Turnaround-Kandidat, weil man mag ja eigentlich Turnaround-Kandidaten, die dann auch noch irgendwo viel zu billig sind. Und Intel ist jetzt auf Schätzung der 26er-Zahlen höher bewertet als Nvidia, die bekanntermaßen bessere Margen und bessere Umsätze haben. Also ich finde die Aktie uninteressant. Ja, es wäre sicherlich, könnte nochmal einen kurzfristigen Schub geben, je nachdem wie der Deal aussieht. Ist es gibt es nur Geld? Ich glaube, das wahrscheinlichste Szenario, aber das sind jetzt natürlich letztlich Analysten, die sich da äußern, ist, dass es vielleicht das Unternehmen sich in zwei Unternehmen aufspalten könnte. Jetzt hat Intel allerdings keine Sparte, die so gut dasteht, dass man sagt, das ist dann das Filetstück und das wäre sehr viel mehr wert. Das hätten wir ja dann schon mitbekommen. Tja, ich hoffe, niemand war investiert in den letzten zwei Jahren, denn es gab wahnsinnig viele Chip-Aktien, mit denen man wirklich viel Geld verdient hat. Intel gehörte nicht dazu. Ich mache es dann mal wie Sebastian und schaue nur zu.
Ja, ihr seid also. Wenn ja, der eine nicht woke und der andere anti-woke wäre, dann wäre ja eigentlich eine Einheit. Als hätte man allerdings zwei siamesische Zwillinge getrennt.
Du machst dir mal Gedanken mit, wie man in der App gesehen hat, mit dir geht das Saufen, aber wir kaufen das Gleiche. Also gepflegt ein Wein trinken, Entschuldigung.
Ich trinke nur Wein mit Leuten, die mir sympathisch sind, Lars.
Endlich. Ja, hey, irgendwer muss ja auch deine Diageo-Dividende bezahlen, Lars. Das übernehmen wir.
Ja, klar. Wart mal ab, du. Nach der Bundestagswahl sprechen wir uns wieder. Ah ja, nächste Woche sowieso, aber das wird schon.
Ist ja schon nach der Bundestagswahl. Aber Sebastian, ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar Solana. Ist das der Verkaufserlös aus deinem verrückten ETF, den du verkauft hast, was du da in Solana gesteckt hast?
Zum Teil, hast du richtig. Ja? Zum Teil, ja, ist ja alles in meinem taktischen Depot. Und ich hatte ja als letztes Thema noch mitgebracht, ich verkaufe meinen verrückten ETF, beziehungsweise ich habe ihn vor zwei Tagen verkauft, ist aber sogar jetzt noch ein bisschen besser oder steht noch ein bisschen besser als vor zwei Tagen. Und wir hatten letztes Jahr mal in einem Gespräch oder ich hatte fallen lassen, dass ich in einem Pakistan-ETF investiert bin. Dann kamen so viele Hörerfragen, dass wir das mal zu einem Thema in By the Dip gemacht haben. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich da rausgehe, dann bin ich es auch allen schuldig, der Transparenz halber, dass ich das mit erwähne. Das ist jetzt also passiert. Das war eine taktische Position. Die Gründe, warum, gibt es in einer der letzten Folgen. kurz zusammengefasst, Pakistan war einfach relativ unterbewertet, günstiger Aktienmarkt, aber die Kennzahlen haben sich gebessert, auch IWF-Darlehen, die dann reingekommen sind, Inflation ging zurück und. Dann war Pakistan im letzten Jahr einer der besten Aktienmärkte, in die man investieren konnte. Der beste war eigentlich Argentinien, aber der wurde dann nicht gelistet von MSCI, deswegen war Pakistan ganz vorne dabei. In diesem Jahr etwa so plus minus 1% aktuell, zeitweise mal minus 5%. Aber das sind so Positionen, wo ich sage, ich gehe taktisch rein, ich sehe eine fundamentale Chance, auch mit einem gewissen Momentum. Das Momentum hatten wir letztes Jahr richtig schön. Wer den ETF jetzt anschaut dieses Jahr, der lief mehr oder weniger seitwärts, jetzt ein bisschen wieder nach oben. Und dann bin ich einfach rausgegangen, weil ich hänge jetzt nicht an der Position, ich bin da auch nicht langfristig drin. Aber ich habe jetzt das Geld, das waren jetzt so etwa 35% Gewinn in 4-5 Monaten, einfach mitgenommen und dann halt wieder in was anderes Taktisches investiert. Also das auch mal zu sagen, man muss, wenn man sowas eingeht, einen Plan haben, wo gehe ich raus, wo habe ich so in etwa ein Kursziel, wo geht's hin. Aber man sollte auch immer ein zeitliches Ziel dabei haben. Und wenn jetzt einfach so 2 Monate alles so seitwärts läuft, dann muss ich mein Geld auch nicht da drin binden, ganz ehrlich. Also deswegen, die Position ist jetzt passé.
Also 35% so in 4-5 Monaten?
Oh, ja, ich müsste noch mal gucken. Ich glaube, ich habe im August oder so gekauft, ja. Ach, warte, ich habe die Plattform offen. Was rede ich hier? Pass auf. Das kann ich dir gleich genau noch sagen.
35% von einer Million sind ja auch 350.000.
Ja, und was glaubst du erst, was bei einer Milliarde zusammenkommt?
Aber hallihallo. Auch das könnte ich mittlerweile ausrechnen. Wollte ich nur noch mal
klar. Ja, heute ist nicht der große Tag der Mathematik.
Nee. Ja, da kann man schon mal ein, zwei Gläser Wein in München trinken.
Das auf jeden Fall, ja, dafür reicht's.
Ja, cool. Sehr gut. Ja, Lars, pass auf, jetzt hast du deinen Pakistan ETF dann auch verkauft? Nein, du hattest gar keinen, ne?
Nein, ich war nicht mit dabei. Nein. Und ich muss auch, weil wahrscheinlich liegt es daran, dass wir die 16 Minuten rum haben. Ich habe irgendwie nur noch unsachliche Gedanken im Kopf und die möchte ich lieber nicht noch zusätzlich zu dem, was ich schon gesagt habe, äußern. Ich halte mich jetzt zurück bis zur Verabschiedung.
Dann hören wir auf. Also für alle, ich habe Anfang Oktober gekauft. Ich habe es jetzt gefunden.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, Glückwunsch. Damit hören wir jetzt auch auf. Schade, diese unsachlichen Gedanken. Also ich bin extremst neugierig, aber die versuchen wir dir einfach in der nächsten Woche dann zu entlocken. Aber bis dahin müsst ihr euch gedulden. Vorfreude ist die schönste Freude. Wir wünschen euch eine gute Woche. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten wieder. Macht's gut, bis dann.
Bis dann.
Bis dann.